Ich lese zunächst mal den Text. Ich werde nicht alle Verse betrachten, aber ihr werdet sehen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 16 bis 28. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Brüdern und sicher auch den Schwestern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir sind also am Ende des Briefes angekommen, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben hatte. Und wie das so ist, bis zum heutigen Tag, am Schluss schreibt er das, was ihm noch wichtig geworden oder wichtig ist. So eine Art Postskriptum. Und wir kennen das ja auch, wenn wir einen Brief schreiben, fällt mir noch was ein und dann heißt es PS, das steht für Postskriptum und heißt nichts anderes als Nachschrift. Da werden eine ganze Anzahl von grundlegenden Themen angeschnitten, die es dem Prediger schwer machen, die Wahl der richtigen Verkündigungsart zu suchen. Wir haben alle sicher schon die Erfahrung gemacht, dass wir mit Bibelstellen, mit denen, die wir im Moment nicht so verstehen, keine Probleme haben. Aber das ist bei der heutigen Stelle ganz anders. Denn natürlich wissen wir mit den Begriffen Freude, Gebet und Dank etwas anzufangen. Was aber erschreckt, sind diese zusätzlichen Aussagen. Freude, alle Zeit. Beten, unablässig. Danken, in allem. Und ich füge Epheser 5, Vers 20 noch hinzu, wo es heißt, das ist nicht so eine wackelige Geschichte, wo es heißt, sagt alle Zeit für alles Dank. Also nicht nur in allem, sondern auch für alles. Da ist die Decke erreicht, da gibt es keine Luft mehr nach oben, mehr geht nicht. Und es scheint auf den ersten Blick unmöglich zu sein. Ich sehe zwei Schritte, wie wir diese Unmöglichkeit, diese vordergründige, lösen können. Zunächst der erste, und der ist sehr naheliegend, dass wir den Kontext beachten. Denn es geht ja weiter in diesem Vers, da heißt es, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Grundsätzlich gilt, wenn etwas im Wort Gottes von uns verlangt wird, oder wir vom Herrn einen besonderen Auftrag bekommen, dann ist das auf jeden Fall möglich. Du hast vielleicht schon das eine oder andere probiert, nur um feststellen zu müssen, dass es nicht funktioniert. Das gibt es in der Nachfolge Jesu nicht. Auch dann, wenn es aussieht wie eine unüberwindbare Mauer. Und ich habe die Überschrift hier gewählt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein Vers aus Psalm 18. Im Neuen Testament steht in Johannes 15, wir kennen dieses Gleichnis von Weinstock und Reben, wo Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das heißt im Umkehrschluss, mit mir alles. Und zwar alles, was er von uns verlangt. Karl Barth, ein ganz berühmter Theologe von gestern, er wurde 1886 geboren und starb 1968, sagte einmal, Gott begab nicht, ohne zu berufen, und er beruft nicht, ohne zu begaben. All diese Forderungen, also beten, unablässig und so weiter, Alle diese Forderungen, die übrigens grammatikalisch in einer Befehlsform geschrieben sind, können also erfüllt werden. Die Frage ist nur, wie. Natürlicherweise ist unser Blick horizontal. Wir nehmen das Umfeld wahr, wir nehmen uns wahr, sozusagen alles auf Augenhöhe. Wenn wir aber Gottes Wort mit dem Tagesgeschehen zusammenbringen, dann ist Beten natürlich sehr angebracht. Aber uns freuen und dankbar sein für Katastrophen jeglicher Art, Krieg, Terror, Hunger, Seuchen, all das Böse in der Welt, das geht nicht, das passt einfach nicht. Jemand sagte einmal, wir können Gott nicht für das Übel in der Welt danken. Das ist eine gefährliche Halbwahrheit, lächerlich, ja geradezu gotteslästerlich. Was nun? Hier steht es aber schwarz auf weiß. Die Lösung liegt in einer Korrektur unserer Blickrichtung. Das heißt, wegsehen von der Horizontalen hin zur Vertikalen. Vom sich umschauen auf aufschauen. Dabei ist natürlich nicht gemeint, dass wir wie Hans Guck in die Luft aus dem Strubelpeter durch die Gegend laufen, sondern es ist ein Sehen des Herzens in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Psalm 27 erinnert der Schreiber, das ist der David, Gott an seine Worte und sagt, mein Herz erinnere dich, also ich erinnere dich, dass du gesagt hast, suchet mein Angesicht. Und dann antwortet David selber und so weiter und sagt, dein Angesicht, Herr, suche ich. Im Kolosser 3, da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. An zwei Beispielen möchte ich das noch etwas klarer machen. Zweiter Chronik, Kapitel 20, übrigens eines meiner Lieblingskapitel im Alten Testament. Solltet ihr mal lesen, wenn ihr Muße habt. Berichtet von Josaphat, er war damals König von Juda. Da kommt ein Bote zu ihm und sagt, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und sie sind bereits in Engedi. Engedi, das liegt am Westufer des Toten Meeres, ungefähr 80 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und die Reaktion des Josaphat, da fürchtete sich Josaphat. Nun, das ist vollkommen normal. Das ist die horizontale Sicht. Denn wer findet es schon lustig, ja, wenn Leib und Leben in Gefahr bestehen? Das Wichtige ist aber nun, dass er dabei nicht geblieben ist. Im selben Vers heißt es nämlich, und er, nämlich Josaphat, richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und das ist dieser horizontale Blick, der Blick nach oben. Und dann betet er mit folgenden Worten, das ist Vers 6, ich lese das nur alles auszugsweise. Und er sprach, Herr, unser Gott, Gott unser Väter, bist du es nicht, der da Gott ist im Himmel? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann dir widerstehen. Im Vers 14 heißt es dann, dass einer aus dem Volk, auf den der Geist Gottes kam, sagte, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, Josaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor der großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Der Feind wurde besiegt. Das ist das Ergebnis dieses Aufblicks auf den lebendigen Gott. Und eine ähnliche Stelle gibt es im Neuen Testament, nicht nur eine natürlich, Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat. Sie wurden über Nacht verhaftet, weil sie den Lahmgeborenen vor dem Tempel geheilt haben. Und ihnen wurde von den Hohepriestern verboten, weiterhin das Evangelium zu predigen. Das heißt also nichts Gutes. Und wenn wir die Apostelgeschichte ab 4 weiterlesen, dann merken wir, wie die Gewalt eskaliert ist. Ja. Stephanus wird umgebracht, später der Jakobus und die Verfolgung durch Saulus. Also es wurde immer schlimmer. Und da kommen also diese beiden, als sie entlassen wurden, wieder zurück zur Gemeinde und verkündeten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Wieder haben wir hier die horizontale Sicht. Und dann der Aufblick. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Warum? Weil sie von der Vertikalen zur Horizontalen aufgeschaut haben. Von dem menschlichen Chaos, von Krieg und was weiß ich, zu dem lebendigen Gott. Im Aufblick auf Gott haben sich die Gläubigen des Alten und Neuen Testament an seine Vollmacht und an seine Herrlichkeit erinnert. Wären die Jünger in Jerusalem bei dem horizontalen Blick geblieben, hätten sie sich wie vor Pfingsten bestimmt verstecken müssen. So aber änderte der Blick nach oben ihr ganzes Denken und Handeln. Obwohl, und das ist das Interessante, sich ihre bedrohliche Lage nicht geändert hatte. Aber das spielte plötzlich keine Rolle mehr. Die Gefahr der anrückenden Feinde im Alten Testament und der Widerstand der Jerusalemer Theologen im Neuen wurden in Relation gesetzt zur Allmacht des lebendigen Gottes. Und die Folge? Angst wurde ersetzt durch ein felsenfestes Vertrauen in den, der alle Gewalt hat und somit auch das Leben der Feinde des Volkes Gottes in den Händen hält. Denn Angst vor den Schrecknissen dieser Zeit macht uns klein. Sie verkrümmt uns geradezu. Aber der Blick auf Christus richtet auf. Und nicht nur auf, sondern auch ganz neu aus auf die unendlichen Möglichkeiten unseres allmächtigen Gottes. Ein Beispiel, 1. Mose Kapitel 50, Josef in Ägypten. Jakob, der Vater, war gestorben. Die Brüder fürchteten sich vor der Rache ihres Bruders für das, was sie ihm Jahre vorher angetan haben. Und er sagt, ihr zwar, sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wir glauben, dass unser Gott in der Lage ist, aus dem größten Leid und Elend dieser Welt zu erretten und sogar etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Wir danken keineswegs für das Böse in dieser Welt, sondern für die Allmacht unseres Gottes und seinen unendlichen Möglichkeiten, damit umzugehen. Und nur in dieser Gewissheit und ausschließlich nur in dieser Gewissheit können wir als Kinder Gottes uns alle Zeit freuen und auch in allem und für alles dankbar sein. Die nächsten Verse, da geht es um den Heiligen Geist. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Den Geist löscht nicht aus. Wenn wir an Löschen denken, da denken wir an Feuerlöschen oder Durstlöschen. Aber natürlich ist diese Macht uns nicht gegeben in Bezug auf den Heiligen Geist. Aber im Grundtext steht tatsächlich Löschen. Nur habe ich gelesen, es wurde in der damaligen Zeit auch für Dämpfen gebraucht. Auch Dämpfen verändert. Zum Beispiel, es ist etwa eine Musik ist laut und wenn man dann sich beschwert, wird es leiser gedreht. Ja, und dann hat sich das geändert. Wir dämpfen den Geist Gottes nicht, das möchte ich einmal betonen in diesem Zusammenhang. Wir dämpfen den Geist Gottes nicht, wenn wir sündigen. Das heißt nicht, dass wir das sollten. Aber wir dämpfen den Geist Gottes nicht, wenn wir sündigen. Seine Aufgabe ist es nämlich in diesem Fall, uns sozusagen die Hand auf die Schulter zu legen und uns zu ermahnen, dass das, was wir eben gesagt oder getan haben, Sünde ist. Wenn wir als Folge unserem Herrn diese Schuld bekennen, uns eventuell vor Menschen entschuldigen oder was auch immer dazugehören mag, ist das erledigt. Sollten wir aber dieser Ermahnung widerstehen, indem wir anfangen zu argumentieren, und da erinnere ich an 1. Mose Kapitel 3, Gott fragt Adam, er sagt die Frau, Gott fragt Eva, sie sagt die Schlange, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. In der Folge wird seine Stimme in unserem Leben leiser, er zieht sich zurück und er lässt uns laufen. Und das ist ein ganz und gar nicht erstrebenswerter Zustand für ein Kind des Allerhöchsten. Denn Starrsinn und Uneinsichtigkeit verhindern den Segen Gottes in unserem Leben. Zudem sind wir in einem solchen Zustand völlig unbrauchbar für den Dienst am Reich Gottes. Weissagungen verachtet nicht. Wie gesagt, wieder ein Thema und möchte ich euch einen kurzen Überblick geben. Weissagung ist eine Gabe des Heiligen Geistes, das könnt ihr nachlesen, in 1. Korinther Kapitel 12. Im Grundtext steht das Wort Prophetia und wir merken schon, das hat mit Prophetie zu tun. Aber nicht nur. 1. Korinther Kapitel 14, Verse 1, 5 und 39 sollte jeder in der Gemeinde diese Gabe der Weissagung besitzen. Da heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr, die Gemeinde in Korinth, weissagt. Ich möchte aber, im Vers 5, dass ihr alle weissagt. Und 39, Brüder, eifert danach zu weissagen. Das heißt also, Weissagen kann nicht nur ein Reden sein, was die Zukunft betrifft, also Prophetie. Und ich habe mir so vorgestellt, eine Gemeinde mit 100 Mitgliedern, die alle weissagen, was die Zukunft anbetrifft, so viel Zukunft gibt es gar nicht. Weissagungen deckt nämlich ein breites Spektrum ab. Wer aber weissagt, redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Weissagung dient also auch zur Stärkung, zur Erbauung und zur Ermahnung und zum Trost für die Gemeinde. Ich sehe in der Weissagung ein Reden im Auftrag Gottes, das sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart als auch die Zukunft zum Thema haben kann. Allerdings sollten wir eines nicht vergessen, dass diese Worte durch den Heiligen Geist gesprochen, nicht der Bibel des Alten und Neuen Testamentes gleichgesetzt werden können. Denn wir werden eindrücklich in Offenbarung 22 gewarnt, dass wir zu dem vollkommenen Wort Gottes nichts mehr hinzufügen dürfen. Also ich muss euch, das ist wirklich nur am Rande gestehen, dass ich seit Jahrzehnten Probleme habe mit Menschen, die mir sagen, der Herr hat mir gesagt oder der Herr hat mir gezeigt. Nicht generell und nicht selbstverständlich natürlich. Ich glaube natürlich, dass es das gibt und ich hoffe, dass das jeder auch von euch schon erlebt hat. Also diesen Eindruck, der Herr hat mir gesagt oder er hat mir gezeigt. Sondern mir geht es um diesen inflationären Gebrauch in der Öffentlichkeit. Denn mancher Unsinn wurde damit schon begründet. Aber es liegt an uns, das zu prüfen, ob das, was da gesagt wurde, tatsächlich vom Heiligen Geist ist. In der Heiligen Schrift steht, dass Menschen, die Gott nicht kennen, da heißt es in Epheser 4, Vers 18, sie, die Nationen, sind verfinstert am Verstand. Wir aber, die Wiedergeborenen, die ganze Gemeinde Jesu weltweit, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid von ihm gelehrt worden, wie es in Wahrheit in Jesus Christus ist. Das heißt, wir haben ein erleuchtetes Herz durch die Gnade Gottes und den Heiligen Geist. Und unser erleuchteter Verstand in Kooperation mit dem Heiligen Geist ist in der Lage, das zu tun, was im Vers 21 steht, nämlich prüfet aber alles. Das heißt, genau hinhören, was gesagt wird, und ganz wichtig, mit dem Wort Gottes zu vergleichen. Ihr erinnert euch, Apostelgeschichte 17, die Jünger in Beröa, die haben genau untersucht, was der Paulus gesagt hatte im Alten Testament. Eins ist wichtig, Weissagungen werden niemals dem Wort Gottes widersprechen. Die nächste Frage wäre, wird Christus verherrlicht oder wird die Gemeinde erbaut? Weissagungen können daherkommen wie zwei Seiten einer Münze. Wahrhaftig auf der einen, menschliches Wunschdenken oder gleich satanische Lügen auf der anderen Seite. Wir alle sollten fähig sein, das zu unterscheiden. Je näher wir der Entrückung kommen, umso mehr nehmen Irrungen und Verwirrungen zu. Und besonders wir als Gemeinde Jesus stehen im Fokus dieser Angriffe. Deshalb werden wir auch an vielen Stellen gewarnt, dass wir aufpassen sollen. Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Achtet, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Nun, wenn es ums Prüfen geht, da heißt es im 1. Korinther 14, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen aber sollen urteilen, also die Gemeinde. Und jetzt kommt eine Frage, die ich an euch ganz persönlich richte, und zwar jeden einzelnen von euch. Bist du in der Lage zu prüfen? Hast du genügend Bibelkenntnisse, um zu unterscheiden, dass das, was da eben gesagt wurde, bibelkompatibel ist oder nicht? Mehr denn je müssen wir das Wort Gottes lesen und studieren. Denn dieses Wort allein ist die Basis unseres Glaubens und ein Licht auf unserem Lebensweg in einer immer dunkler werdenden Welt. Wenn es nun heißt, das Gute haltet fest, dann mahnt uns das aber auch zur Vorsicht. Und zwar, dass wir nicht vorschnell das Kind mit dem Bad ausschütten. Denn nicht alles, was unsere Zeitgenossen sagen, ist per se falsch. Bemerken wir aber in einer Rede oder was auch immer, dass hier eine Abweichung geschehen ist von der Heiligen Schrift, sollten wir damit nichts zu tun haben. Und das sagt der Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und der Schlussgedanke, das ist jetzt wieder ein neues Thema, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Welch eine wunderbare Botschaft. Welch eine Gewissheit. Welch eine Hoffnung. Damit diese herrlichen Worte in unserem Leben Wirklichkeit werden, müssen wir nur an ihm bleiben und immer wieder sein Angesicht suchen, indem wir in die richtige Richtung schauen, mit dem Herzen nach oben. wenn wir den Text überfliegen, sehen wir, dass nicht wir uns in die Ewigkeit bringen werden, sondern allein er, unser liebender Vater. Er ist es, der schon vor unserer Umkehr und Wiedergeburt uns gezogen hat. Es heißt in Johannes 6, niemand, sagt Jesus, kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und er wird uns in seiner Treue bewahren, bis wir am Ziel im Himmel angekommen sind. Amen.